worauf wir bauen können. Denn wir haben heute Morgen hier eine Mitarbeiterversammlung. Das ist manchmal auch wie Kinderstunde, klar, aber sonst Mitarbeiter und Bauleute sind hier angesprochen, ganz besonders. Ja, der Bibeltext, den ich hierzu lesen möchte und der hier auch vermutlich gleich erscheinen wird, er steht im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel. Da heißt es, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Eigentlich sind wir alle drei Dinge zugleich. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, edle Steine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren, dieser Tag des Gerichts. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Also in sehr vielen Bildern wird uns hier vor Augen gehalten, wie unser Glaubens- und Christenleben sich darstellt vor Gottes Augen. Eigentlich könnte man die ganze Predigt auch überschreiben: Achtung, Baustelle! Hier wird gebaut. Und wo gebaut wird, da ist allerhand los. Da sind viele Aufgaben und viele Aspekte und manche Dinge, die zu tun sind. Manche Bauwerke brauchen eine sehr lange Zeit und manches wird gar nicht fertig. So richtig jedenfalls. Ich habe mal gelesen über das Ulmer Münster. Die Grundsteinlegung war 1377. Und 166 Jahre lang wurde dann an diesem Bauwerk gebaut. Und von 1844 bis 1890 gab es 46 Jahre lang eine zweite Bauphase, in der dann dieser höchste Kirchturm Deutschlands errichtet wurde. Und eigentlich bleibt es immer eine Baustelle. An irgendeiner Ecke wird immer weiter gebaut. Ja, so ist das ähnlich auch im Leben eines einzelnen Gläubigen oder auch in der Gemeinde. Es wird immer weiter gebaut. Wir sind nie fertig, obwohl es eigentlich mir so sehr sympathisch ist, irgendwann mal fertig zu sein. Aber es nimmt kein Ende. Ich grüße alle Grundstückseigentümer und alle Leute, die irgendwie damit was am Hut haben. Es wird nie fertig. Da ist dauernd was anderes und was Neues. Ja, so ist das. Auch in der Gemeinde Jesu. Und auch in unserem eigenen persönlichen Glaubensleben. Man wird nie fertig. Und wir ermutigen uns dann so schön mit dem Slogan: Nobody is perfect. Ja, das stimmt zwar. weil uns das so schön in eine Gemeinschaft stellt. Aber sobald wir sagen sollen, ich bin nicht perfekt oder sogar ich habe Fehler und ich habe Macken und ich bin unvollständig, da haben wir schon ein bisschen Schwierigkeiten damit, das so frank und frei zu sagen. Zumal, wenn es andere uns sagen, mögen wir es gar nicht so gern hören. Das einzige eigene Leben ist auch wie eine Baustelle. Der Glaube an Jesus ist der Startschuss und dann geht's weiter. Gottes Mitarbeiter also, müssen wir uns mal vorstellen, Gottes Mitarbeiter. Wenn wir Personalchef irgendwo wären, würden wir sehr sorgfältig versuchen auszuwählen, dass wir uns keine Luschen ins Team holen. Und dass das anschließend auch klappt. Dass das befähigte Personen sind und motivierte Personen und solche, die dem Unternehmen auch nutzen können und die Fähigkeiten und Voraussetzungen erfüllen, die da erforderlich sind. Also ehrlich, dass Gott sich Mitarbeiter erwählt, wie wir das sind, wie ich das bin und wir überhaupt. Du bist auch Gottes Mitarbeiter. Und jeder von uns, und Paul auch. Und alle Gottes Mitarbeiter. Kann man kaum fassen, nicht? Erfülle ich Voraussetzungen? Bin ich qualifiziert? Aber bei Gott ist das ein Geheimnis. Er beruft nicht die Qualifizierten, sondern die er beruft, qualifiziert er. So funktioniert das. Und darum, Gottes Mitarbeiter, das heißt doch auch, Mitarbeiter sind im Team, immer, nicht? Der Begriff unterstellt das schon. Der ist nicht allein. Also auch in einer Gemeinde geht das nicht allein. Mitarbeiter mit vielen zusammen, da muss man teamfähig werden, nicht? Oder sein. Klar. Und der Teamleiter, der Chef, ist Gott selbst. Er gibt den Takt an. Er sagt, wo es lang geht. Er definiert die Aufträge und die Zeitpunkte. Er ist der, der die Sache in der Hand hat. Er gibt die Anweisungen und die Mitarbeiter sind untergeordnet. Aber andererseits, er will es eben auch mit den Mitarbeitern machen und nicht allein. Er könnte ja auch ohne uns alles machen, aber das will er auch nicht. Er sucht sich also die schwierigste Konstellation zur Erreichung seiner Ziele. Ja, so ist Gott eben, nicht? Mit Schwachheit will er zum Ziel kommen. Und unter seiner Regie sollen Dinge funktionieren. So ähnlich wie das dann mal in Markus 16 beschrieben wird, da heißt es, und der Herr wirkte mit, arbeitete mit, war seiner Mitarbeiter einer dabei. Der Herr wirkte mit und bestätigte, bekräftigte das verkündete Wort durch die mitfolgende Zeichen. Also, hier arbeiten Gott und Menschen zusammen. Und so will er das haben. Und so geschahen dann eben auch Gottes Werke durch Menschen und an Menschen. Und so ist das bis heute geblieben. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Wer Gottes Mitarbeiter sein will, der muss nicht einen kirchlichen, geistlichen Beruf haben und dafür bezahlt werden. Gott arbeitet eigentlich nur mit Ehrenamtlichen. Und darum funktioniert auch das ganze System hauptberuflicher sogenannter Mitarbeiter nur so mangelhaft, nicht? Da wird das dann beamtet und verbeamtet und da wird alles irgendwie, erstarrt alles in Strukturen, die nicht mehr leben, richtig. Also Ehrenamtliche gewissermaßen. Und Gottes Mitarbeiter zu sein. Wie sich das nun im Einzelnen ausdrücken kann, in tausenderlei verschiedener Einzelheiten, ist das dann unser Alltag, Gottes Mitarbeiter zu sein. Aber mal der Reihe nach, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Eine Gemeinde oder auch ein einzelnes Glaubensleben, in dem nicht Jesus von Nazareth, der am Kreuz sein Leben gegeben hat, unser Fundament ist, ist alles für die Katz. Da funktioniert das überhaupt gar nicht. Auf das Fundament kommt es an. Manchmal muss sogar in manchen Baubereichen müssen erst Pfähle in die Erde gerammt werden oder eine besonders tragfähige Unterstützung des Fundamentes, damit das anschließend hält. So ähnlich brauchen wir eine Gründung, die so tief wie möglich auf dem Felsen steht. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von einem Haus, das auf den Sand gebaut wurde und das dann, als sie Stürme und Unwetter und Überschwemmungen kamen, keinen Bestand hatte und einstürzte. Geschweige denn, dass es einem Erdbeben standhalten kann, wie wir das jetzt gerade wieder schrecklicherweise dort in Myanmar und Thailand beobachten. Ganz furchtbar ist das. Ob ein Haus auf Sand gebaut ist, ist doch klar, funktioniert nicht, ne? Geht nicht. Bricht zusammen, hält nicht. Schief und krumm wird es sein. Man baut es auch nicht in den Sumpf oder ins Moor, sondern Jesus empfiehlt uns, wo? Auf den Felsen zu bauen, wo ein sicherer Boden ist und wo ein sicherer Untergrund ist. Wer baut denn sein Leben auf Sand? Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand so ausschließlich auf sein Eigentum und Besitz baut. Wie viele Schulden haben wir, jeder Einzelne, nach der Schuldenuhr der Bundesrepublik Deutschland? Daniel, kannst du uns helfen? Ich glaube, jeder hat ungefähr, wenn man die kommunalen Schulden und die Landesschulden, die Bundesschulden zusammenrechnet, hat jeder von uns ungefähr so 60.000 bis 80.000 Schulden. Von jeder Person hier im Ganzen von allen 80 Millionen. Und jetzt machen wir nochmal Schulden. Freundlicherweise nennen wir es Sondervermögen. Ist sowas von Augenwischerei. Na schön. Also, aber wenn ich eins gelernt habe, politische Sachen aus Predigten rauszuhalten oder irgendwelche Äußerungen in die Richtung, das geht schief. Also, wer auf Besitz baut, nach dem Motto nur Bares ist Wahres und alles andere irgendwie nicht zählt. Oder wer auf Attraktivität baut, also Schönheit vergeht, Hektar besteht, gibt es so eine Redensart. Das ist unsere sehr nüchterne Einsicht. Oder wer auf die eigene Ehre baut oder auf die eigene Gesundheit oder auf die eigene Fitness oder was auch immer, das alles hält doch den Krisen des Lebens nicht stand. Das bricht in sich zusammen, weil alles Sichtbare eben vergeht. Und Jesus uns auffordert, sammelt euch Schätze im Himmel, die nicht vergehen. Alles, was wir auf unsere Leistungsfähigkeit bauen, alles, was wir auf unsere und das Gutsein im Menschen bauen und so, es hat alles keinen Bestand. Halten wir fest, das einzige haltbare Fundament ist Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Und wenn jeder von uns sein Leben wirklich allein auf diese Grundlage stellt, dann haben wir eine tolle Ausgangsposition und einen tollen Halt und eine Garantie, die wir anderswo nie finden. Jesus und seine Worte, einen anderen Grund kann niemand legen. Und darum möchte ich jeden fragen, ist dein Leben, mein Leben auf Jesus Christus gegründet? Dann kann es funktionieren. Und dann redet Paulus ja in dem Brief an die Korinther weiter, dass alles nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Und ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Das ist unsere Situation. Und wenn wir uns besinnen, wie war unser Weg im Glaubensleben, dann gab es irgendwelche Baumeister, ähnlich wie Paulus, für die Korinther, der Baumeister irgendwie mit war. Das sind in der Regel mehrere und in verschiedenen Situationen. Wenn ich mir das überlege, wer das für mich war, Baumeister im Glaubensleben und mir so den Weg gezeigt und geöffnet hat, dann war das ganz am Anfang mal mein Bruder, der mich zu einer Freizeit eingeladen hat, auf der ich dann Gottes Wort in Wirkung und Kraft erfahren habe. Und ich habe mich bekehrt und am gleichen Tag meiner Bekehrung auch gleich taufen lassen. Das wurde dort so angeboten. Und dann dachte ich, naja, wenn schon, denn schon. Irgendwie ja gleich Nägel mit Köpfen machen, nicht? Gut, also Baumeister, mein Bruder. Dann waren da verschiedene Prediger, die das in mir bewirkt haben, weil woher kommt der Glaube? Aus der Predigt, ja. Darum ist es gut, wenn wir viele Predigten hören und auch offenen Herzens annehmen. Und dann kam in der Gemeinde, seit meinem 19. Lebensjahr also, kamen dann verschiedene Prediger. Manche haben mich besonders gefördert, beeindruckt. Manche von euch kennen noch Christian Stephan, wie er in seiner lebendigen Weise, also man hat gelacht, geweint, man war richtig mitgerissen, weil er von Gott so viel Gnade hatte, lebendige Predigten zu bringen. Und das hat mich so gefördert und aufgebaut. Und dann kamen verschiedene andere Prediger, auch immer so verschiedene, und von jedem hat man irgendwie was mitgenommen, vom einen mehr, vom anderen weniger. Aber die Vielseitigkeit hat es gerade gebracht. Und dann waren wir am Ende durch die ganze Bibel gekommen, weil jeder eine andere Bibelstelle hatte. Das war zwar ein bisschen, sagen wir mal, theologisch gedacht wie Kraut und Rüben, aber macht nichts. Wer ein bisschen selber einsortieren kann, der kann ja in der Bibel nachlesen, wo das vorkommt. Und so war das. Und besonders waren manche, einen haben wir den Kardinal genannt. Der Kardinal hieß Bruno Saborowski aus Essen. Und er hatte so ein scharfzüngiges Evangelium, das manchmal so gestochen hat und richtig so einen Pieks gegeben hat oder auch einen Stich richtig und hat es auf den Punkt gebracht. Eigentlich, ja, viele Baumeister. Aber nun soll jeder von uns auch Baumeister sein für andere und nicht nur Konsument, auch Produzent. Und so sollen wir es weitergeben. Und auch Baumeister für andere sind wir, aber auch Baumeister für uns selbst, für unser eigenes Leben. Dass es da vorangeht. Und dass die Pläne Gottes, die er entworfen hat als der große Architekt, realisiert werden und dann zu Ergebnissen führen. Und dazu hat Gott uns eben den Heiligen Geist gegeben, damit das auch funktionieren kann. Gott sagt zu uns zum Beispiel im Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, beziehungsweise den Plan zeigen, nach dem du bauen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. dazu müssen wir halt nah bei Gott bleiben. Ja, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Es kann auch Situationen geben, wo es mal ein bisschen zum Baustillstand kommt, wo es irgendwo nicht so richtig weitergeht. Und ja, also dann nicht gleich in Panik verfallen. Da ist nicht aller Tage Abend. So ähnlich war das auch, komische Situation. Als Corona war, da dachte man plötzlich, jetzt steht alles still irgendwie. Hier Lockdown, aus dem Maus. Aber manchmal hilft es uns dann dazu, dass aus solchen Situationen auch was Neues kommt. Und Norbert mit seinen unermesslichen technischen Fähigkeiten ist dann auf die Idee gekommen, hauptsächlich, dass wir es übertragen können und dass wir uns modernisieren und dass wir neue Wege finden und dass der Bau deswegen nicht aufhört. Das ist Gottes Reich, Gottes Gemeinde und er baut weiter. Und was wir für unlösbare Probleme halten, ist für ihn Peanuts. Das ist kein Problem. Ich glaube, Gott kennt keine Probleme. Er hat alles unter Kontrolle. Und so können wir getrost sein, indem wir bauen. Allerdings müssen wir noch ein bisschen beachten, mit welchem Baumaterial wir zu Wege sind. Jetzt können wir nämlich auf diesen Grund mit verschiedenen Baumaterialien bauen. Nämlich, wir haben hier vorhin gelesen, wenn jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Im natürlichen Bereich kennen wir eine Bauabnahme. Ne? Dann darf das erst genutzt werden. Wenn das Bauamt gekommen ist und hat gesagt, ja, alles klar, jetzt kann es losgehen mit dem Nutzen. Die Bauabnahme, ich sage mal Qualitätsprüfung, die erfolgt hier auch. Und eine Gruppe von Baumaterialien wird uns von der Bibel empfohlen und eine andere wird uns hier schon genannt, die der Qualitätsprüfung nicht standhält und die nicht zielführend ist. Es liegt ja auf der Hand eigentlich. Was hört sich gut an? Gold, Silber, edle Steine, hört sich das gut an? Ja, ne? Nicht nur als Schmuck oder so, ne? Yes, Diamonds, Ladies, ja, nicht, wissen wir. Ladies Favorite oder wie heißt das? Also Diamanten sind favorisiert, ne? Klar, also da sollen wir mit bauen. Wir bauen doch mit Backstein und mit Lehm oder sowas, ne? Aber eben nicht mit Heu und Stroh und Lehm und Holz, so wie früher, Fachwerk, sondern wir sollen bauen mit Gold, Silber und Edelsteinen. Haben wir die denn überhaupt? Ich habe keine Diamanten. Und ein bisschen Gold habe ich im Zahn, aber auch zum Bauen reicht es auch nicht. Und Silber, nee, eigentlich auch nicht. Ein paar Löffel, ja, ein paar alte Löffel oder so. Aber sonst, ja, wir müssen es natürlich als symbolische Begriffe erkennen und werten. Ja, die Qualitätsprüfung ist wichtig. Also das fremde Baumaterial, das ich nicht habe, eben Gold, Silber und Edelsteine. Hast du welche? Auch nicht? Können wir uns ja die Hand geben. Ja, und ich... Wer hat das alles, so viel zumindest, dass man damit bauen kann? Nee, nicht? Es erinnert mich an das neue Jerusalem, wo es so eine Story gibt, dass ein Reicher seinen Rucksack vollpackt mit lauter Goldbarren und kommt am Himmelstor an und dann wird er gefragt, wozu bringst du denn hier so viel Gold mit, was willst du denn machen? Ja, das ist doch so wertvoll und so toll. Und Gold ist das edelste Metall, das wir so kennen. Und ihm gesagt wird, bist du doch dumm. guck mal, unsere Straßen sind daraus gebaut, im neuen Jerusalem. Ja, wir können nichts Wertvolles mitnehmen eigentlich. Und das kommt von Gott. Gott Silber, edle Steine. Die wachsen nicht auf meinem eigenen Mist und ich habe keine Goldgrube oder auch kein Goldesel und alles das, was uns hier sonst so materiell helfen könnte. Allerdings Holz, Heu und Stroh, ja, das liegen bei mir im Schuppen, ne? Da habe ich ein bisschen was von. Aber nehmen wir das, nicht? Ja, Luther hat mal gesagt, der war ja unheimlich derbe in seinen Ausdrücken. Wer nicht mit Kalk baut, der baut mit Scheiße, hat er gesagt. Ist natürlich ein bisschen nicht so stubenrein, aber bei Luther ging das. Ich habe das eben zitiert, ich sage sowas nicht. Ja, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen. Ja, was von mir selbst also kommt, was ich habe, an eigenen Ressourcen und Fähigkeiten und alledem, das ist nicht das, was Gott eigentlich will, sondern wir sollen bauen mit Gold, Silber und edlen Steinen. Und was er uns gibt, die Baustoffe, was eben nicht aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft und mit meinen eigenen Mitteln und nach meinem Willen geschieht, sondern wo Antrieb und Motivation aus der Kraft des Heiligen Geistes fließt. Das wird Frucht bringen. Erfolg ist eigentlich kein biblischer Begriff, aber mir fällt jetzt auch kein besserer ein. Das wird auch Erfolg haben, das wird Frucht bringen. Da kommt was bei raus, was von Gott kommt. Und wir müssen auf den Zug aufsteigen, mit dem er fährt. Und wir machen es meist umgekehrt. Wir bringen einen Zug in Gang und sagen, Gott, nun segne das. Und nun wollen wir das gerne. Und steig du in unseren Zug ein. Besser ist zu erkennen, wo fährt der Zug, den Gott in Gang gesetzt hat. Und da steigen wir ein. Und da machen wir mit. Das ist für mich sehr entlastend. Wir können es aus eigener Kraft eigentlich nicht, eben mit Holz und Heu und Stroh und Stoppeln, weder die Gemeinde bauen, noch unser eigenes Leben. Das gelingt nicht. Das geht nur mit dem, was Gott uns schenkt und was aus dem Geist geboren ist, um es mal biblisch auszudrücken. Das hat Zukunft und Bestand und das vergeht nicht. Die Welt vergeht mit ihrem Verlangen und mit ihrer Motivation. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es ist doch toll eigentlich, dass wir wissen, dass wir überhaupt Bleibendes aufbauen können, dass Gott uns dazu den Weg zeigt. Und es wird für die Ewigkeit gebaut. Und wir können mit Gottes Wort und eben nicht mit Menschenworten bauen. Es gibt so viel leeres Gerede, Paulus redet auch mal davon im Kolosserbrief, dass er sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Also abgrenzen. Gottes Wort predigen. Gottes Wort wird auch im Psalm 119, denke ich, was mit Gold verglichen. Gottes Wort ist wie Gold und wie reines und feines Gold. Und Gottes Worte haben Kraft und sie bewegen etwas und lösen etwas aus, das dauerhaft ist und bleibt. Das heißt hier in Jeremia einmal, ein Prophet, der Träume hat, erzähle seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Ja, da haben wir es. Also, es werden geistliche Dinge in den Raum gestellt, was der Heilige Geist gibt, der als Tröster, als Anwalt, als Licht für uns zur Verfügung steht. Ich erinnere an die Worte über die Frucht des Geistes, über die Gaben des Geistes. Das alles sind Dinge, die diesem Bereich Gold, Silber und edle Steine zuzuordnen sind. Dass wir sagen können, es steht geschrieben. Das ist eine Basis. Und so gibt Gott Dinge, die für uns wichtig sind und die auch im Preisgericht einmal dann dem Feuer standhalten. Denn es kommt eine Situation, wo das zur entscheidenden Frage wird. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine oder Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen? Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das heißt, die Sterbequote auf dieser Welt ist 100%. Und danach wird ein Gericht sein, für die Christen ein Preisgericht, ein Belohnungsgericht und für Nichtchristen ein Strafgericht. Also, wir sind errettet, wer an Jesus glaubt, wer erlöst ist, der kommt nicht ins Gericht. Aber er wird teilnehmen an einem Preisgericht. Und da wird belohnt. Da kann man nicht mehr verloren gehen, man ist auf der sicheren Seite. Aber das, was wir dann in dieser Lebenszeit gebaut haben, das wird auf die Probe gestellt. Unser eigenes Leben, aber auch das, was wir getan haben. Und das ist Gegenstand dieses Preisgerichts. Und da werden verschiedene Belohnungen verteilt. Einzelheiten brauchten eine zweite Predigt. Und hier haben wir jetzt diese Situation, dass da sich herausstellt, was dem Feuer standhält. Das ist das, was die Belohnungen hervorbringt. Da gibt es eine leistungsabhängige Provision oder sowas. Und wo das nicht standhält, da geht der Betroffene deswegen dann nicht verloren. Aber er hat eben im Vergleich zu manchen anderen eine sehr viel geringere Belohnung. Gott ist gerecht in allem. Und das finde ich auch in Ordnung. Und ich möchte eigentlich, das stand mir auch mein ganzes Glaubensleben über immer irgendwie ein bisschen mit vor Augen, wie traurig und beschämend wäre es, wenn Christus am Ende mir sagen müsste, es war alles umsonst. Bleibt nichts übrig. Du hast damals nur für die Zeit, aber nicht für die Ewigkeit gebaut. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht hören. Ein bisschen, und damit möchte ich dann zum Schluss kommen, kann man denken in diesem Zusammenhang an die Ereignisse damals mit Abraham und seinem Neffen Lot. Die mussten sich, weil ihr gemeinsames Weidegebiet so klein war, voneinander trennen. Und das haben sie dann auch getan. Und Abraham als der Ältere ließ seinem jungen Neffen Lot die Wahl. Und er fragte ihn, wohin möchtest du mit deinen Herden gehen? Und er suchte sich die saftigen Weiden und Wiesen aus und im Jordangebiet. Und Abraham blieben die bergigen Bereiche übrig, wo die Bedingungen halt sehr viel schwieriger sind. Aber er ließ das so geschehen. Und in dieser Gegend der Jordanauen war dann auch dann im Verlauf die Gegend von Sodom und Gomorra. Und Lot entschied sich für dieses für ihn verlockende Gebiet. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Und zu Abraham sagte Gott, Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Beide erhoben ihre Augen. Der eine, Lot nämlich, sieht nur das erfolgversprechende Land am unteren Jordan. Und Abraham sieht alles, was Gott ihm verspricht und was er ihm schenken will. Am Ende gehen dann Sodom und Gomorra wegen ihrer Gottlosigkeit unter. Lot wird mit seinen Töchtern zusammen gerettet, aber er muss alles zurücklassen. Alles, was ihm gehört und was er aufgebaut hatte, verbrennt. Er wird zwar gerettet, aber wie durchs Feuer hindurch. Eine Analogie zu diesem, was Paulus im Korintherbrief schreibt. Was für ein Unterschied. Was für ein Reichtum der einen Seite und was für eine Armut und was für ein Schmerz auf der anderen Seite. Abraham baute auf die Verheißungen Gottes. Er sah auf Gott und tat das, was Gott wollte. Er führte ein reiches Leben voller Gotteserfahrungen. Und am Ende wurden durch ihn Millionen und Milliarden von Menschen gesegnet. Wir übrigens gehören heute Morgen auch dazu. Wir stehen auch mit unter diesem Segen von Abraham. Und Lot dagegen baute auf das, was er sehen konnte. Auf das, was er selber machen wollte und konnte. Er wird zwar gerettet, aber er bleibt und von seinem Leben bleibt nichts übrig. Das ist doch im Vergleich unsere Situation. Und ich sage ja am Ende einer Predigt selten Amen, mache ich auch heute nicht. Mach was draus. Mach was draus. Nimm es mit, behalte es. Und wenn es ein Satz ist, was war der wichtigste Satz eigentlich? Einen anderen Grund kann für dein Leben niemand legen als den, der schon gelegt ist und vorhanden ist, nämlich Jesus, er allein.